Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich hoffe ja, dass der Mann sich schon so langsam mit seinem Schicksal vertraut hat. Er wird in die Fußstapfen von Gino Ginelli, Willy Vanilli eintreten und irgendwann vielleicht Tino Gilatti heißen. Tino Meyer.
Ich dachte, du sagst, ich bin Milli Vanilli und wollte schon fragen, Girl, you know it's true.
Weißt du noch, wer Gino Ginelli ist?
Ich nehme an, das ist ein flotter, dynamischer italienischer Eisverkäufer.
Ja, es war so eine Phantomfigur damals aus der Werbung.
Ehrlich?
Ja, muss vor deiner Zeit gewesen sein.
Nee, ich habe mich mit Werbung gucken nie aufgehalten. Ich bin direkt zum Eisstand.
Echt?
Und hab konsumiert.
Als Ossi-Kinder haben wir gerne Westwerbung geguckt. Die Mainzelmännchen waren damals meine großen Helden. Und da ist uns natürlich auch Gino Ginelli begegnet.
Aber bist du nicht im Tal der Ahnungslosen aufgewachsen und hier gab es gar keinen Westfernsehen?
Mann. A, gab es Omas und B, gab es auch Möglichkeiten, hin und wieder an Westfernsehen ranzukommen. Das ist ein anderes Thema. Wir wollen über deine Einlösung deiner Webschulden reden. Das nimmt ja langsam Form an, oder? Und möglicherweise kann dir der Kollege Meißner ja dann im Sommer mithelfen, weil der bleibt ja jetzt erstmal in Dresden, hat ja seinen Vertrag verlängert.
Dann nehme ich dich direkt beim Wort. Das nimmt Tatsache Form an. Dynamo hat den Vertrag mit Robin Meißner verlängert. Das gibt dem Jungen jetzt nochmal einen richtigen Schub. Und er macht seine 8 Tore noch. Also ich bin nach wie vor überzeugt, am Saisonende stehen mindestens 13 Treffer bei Robin Meißner.
Natürlich, natürlich. Genauso wie der SV Sandhausen definitiv noch ins Aufstiegsrennen der dritten Liga eingreifen wird.
Dazu wollen wir nicht mehr reden. Da gab es, glaube ich, am vergangenen Wochenende wieder einen Rückschlag. Aber Robin Meißner ist meine letzte Hoffnung.
Ja,
damit ich hier nicht als, ja, was ist eigentlich die negative Entsprechung von Daueroptimist? Das ist dann nicht Realist oder sowas.
Deine Prophezeiungen treten in dieser Saison einfach nicht ein. Also alle Prophezeiungen dieser Art. Ich kann dir auch noch SV Darmstadt nennen. Auch der spielt nicht mehr im Aufstiegskampf der
Das ist noch böser,
Bundesliga
das Thema.
Mit.
Das wird immer schlechter. Lass uns über Dynamo reden.
Ja, erstmal noch über dich. Soweit ich weiß, wurde kein Sport am Wochenende getrieben.
Das stimmt nicht. Ich habe dich nur nicht informiert. Ich muss mir jetzt ja immer überlegen, was ich dir in den sozialen Medien mitteile, damit ich...
Aber dann drinnen, oder? Also Sport, Indoor-Sport.
Nein.
Aber was ist mit der Feinstaubgrenze?
Da zitiere ich wie immer gerne Thomas Stamm. Der sagte, diese Grenze gibt's, das ist auch in Ordnung, das ist vor allen Dingen für Vorerkrankte. Aber wenn man Ziele hat und wenn man Leistungssportler ist, da steht man ja auch unter medizinischer, ärztlicher Kontrolle und da geht man raus und macht das, was man tun muss. Und das habe ich am Wochenende auch gemacht. Ich war draußen und habe das getan, was ich tun musste. Und ich kann dir aber sagen, der Feinstaub ist früh immer noch am besten. Also war ich sowohl Samstag als auch Sonntag 7.20 Uhr und beziehungsweise Sonntag war es 7.30 Uhr on the road.
Wenn es um die Allgemeinheit geht, wird dir wahrscheinlich auch jeder sagen, geh nicht joggen bei Minustemperaturen. Auch da haben wir sehr gute und sehr kompetente Leute, die uns dann das ermöglichen, dass wir trainieren können. Und dann gehe ich eher davon aus, dass es eine Warnung ist für die allgemeine Bevölkerung und nicht für den Spitzensport. Also ich gehe davon aus, dass alle anderen, die hier Spitzensport betreiben in der Stadt Dresden, jetzt nicht die nächsten Tage weniger machen, sondern das genau gleich weiter durchziehen, so wie wir auch.
Jetzt weiß ich erst, warum du das nochmal nachfragen lassen hast bei Thomas Stamm. Denn die Frage wurde ja über dich gestellt quasi, ob das alles okay ist mit dem Feinstaub. Damit du dich dort absichern kannst.
Ja, ne, ich hole mir gerne Expertise und mich hatte es tatsächlich interessiert, was Thomas Stamm dazu sagt. Und
Wahnsinn.
ich bin dort abgeholt worden und war sehr zufrieden.
Werbung.
Wir sagen Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Und es gibt die nächsten Tickets zu gewinnen für das Radeberger Fansofa. Zwei exklusive VIP-Panoramaplätze. Inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal, frisch gezapften Radeberger natürlich und viele mehr. Und zwar für das Heimspiel am 30. März um 16.30 Uhr gegen den SV Wien Wiesbaden. Alle Infos auf radeberger.de. Da kann ich dir noch sagen, dass am Sonntagabend, da war es wirklich knackig kalt. Also ich kann mir vorstellen, Sonntag früh und Sonntag früh war es auch knackig kalt. Weißt du, was Hochkonjunktur hatte? Die beheizten Einlegesohlen. Kollegen von uns, die auch schon hier im Podcast waren, also der Kollege Narndorf schon sehr, sehr häufig, der ist fast Stammgast, der hat dem Kollegen Mann sein zweites Paar Einlegesohlen ungetragen, natürlich. Verschenkt sozusagen. Da haben beide nicht gefroren an den Füßen.
Deswegen war Kollege Mann so gut bei Stimme. ich war ja nun nicht im Stadion, aber es hatte jetzt überhaupt keine Kältegründe. Also da bin
Man sich hübsch im Warm und kuschelt sich schön ein und sagt, ach Mensch, das gucke ich mir mal im Warm an. 29.000 haben auch gefroren und denen wurde dann mit dem Spiel warm.
4
jetzt. Richtig.
Da wollen wir genau bleiben.
Den wurde dann warm ums Herz. Mich hat der Kamillentee gewärmt und du kannst dir nicht vorstellen, seit Sonntagabend, ich sag mal 21.30 Uhr erreichen mich zig Nachrichten, wirklich hunderte Nachrichten, dass ich jetzt bitte nur noch Kamillentee trinken müsste. Wahrscheinlich auch zum Frühstück, Abendbrot und Mittag. Ich muss den Kamillentee aber hoffentlich jetzt erstmal nur bei Spielen von Dynamo Dresden trinken. Ob ich den jetzt am Samstag beim Auswärtsspiel in Rostock auch trinken muss oder ob das nur für Heimspiele gilt, weiß ich nicht. Aber offenbar scheint es Glück zu bringen, dass ich dieses Gesöff trinke, weil Kamillentee ist echt eine Zumutung.
Na, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also ich trinke Kamillentee, glaube ich, ganz gern. Aber was offenbar stimmt,
freiwillig.
Ist das, ja, auch freiwillig. Was aber offenbar stimmt, ist das mit dem Glücksbringer. Und ich könnte mir ja gut vorstellen, dass demnächst die ein oder andere Teefirma auf dich zukommen wird und dass du praktisch das Werbegesicht von, ich sage jetzt, will jetzt keine Firma nennen, aber unser Mann am Teepot. Wisst ihr, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie bei Waldemar Hartmann, als der Rudi Völler sagte, ja, du sitzt hier und trinkst locker deine 2-3 Weizen und ein halbes Jahr später hat er einen Werbevertrag gehabt
mit einer Weißbierfirma. Das ist ja ein Produkt, wo dahinter steht.
Jens Umbreit, unser Mann des Kamillentees. Und dann könnte ich mir vorstellen, bei Auswärtsspielen sagst du, heute probiere ich mal was anderes. Mango Maracuja, der neue Geschmack, jetzt auch als Tee.
Nee. Ich darf ja aktuell jetzt nur noch Kamille trinken. Andere Geschmäcker kommen gar nicht mehr in Frage. Es geht nur noch um Kamille, wirklich.
Na, es geht ja auch nur um Heimsiege. Von daher, das stimmt.
Also, lass uns sprechen über Sonntag. Wir sind uns, glaube ich, einig. Bestes Spiel 2025. Gut, so viele gab es 2025 noch nicht.
Vor allem gab es noch keine guten, ja.
Das Duell gegen Schacht war okay.
Ja, aber das jetzt am Sonntag war schon noch mal eine klare Spur besser. Also atmosphärisch vielleicht vergleichbar, aber vor allen Dingen spielerisch war es deutlich, deutlich besser. Und auch kämpferisch. Am Ende fühlte ich mich ein bisschen bestätigt an das, was wir letzte Woche gesagt haben.
Wie bestätigt? Weil du jetzt willst du schon wieder die Kurve drehen. Ich habe es ja irgendwie vorausgesagt. Ich wusste irgendwie, dass es kommt.
Also ein 5-2 hätte ich mir nicht gewagt vorauszusagen, aber der Gegner war in etwa so, wie ich ihn erwartet habe. Halte gut gegen, aber am Ende knackst du 18-6.
Das haben mir auch schon welche gesagt, Tino. Dann fängt es immer an. Bei Niederlagen von Dynamo ist es immer Dynamo? Und niemals der sehr gute Gegner. Und bei guten Siegen von Dynamo ist es bei manchen auch, naja, aber 1860 war auch ziemlich schlecht. Die waren ganz schön dünne.
Ich glaube, dass Dynamo am Sonntag gewonnen hat, lag vor allen Dingen an Dynamo.
Ja.
Da gibt es auch keine zwei Meinungen, finde ich. Ich finde aber, dass der Gegner diese Art und Weise, wie wahrscheinlich 1860 spielt, wie die innerlich verfasst sind mit der ganzen Ausgangssituation. Wir sind ein Traditionsverein und wir haben da aber auch große Erwartungen. Wir haben da auch ein paar Spieler, die könnten auch bei anderen Vereinen in der dritten Liga an der Spitze mitspielen. Und wir haben so, dass das Dynamo eher entgegenkommt als dieses zweite Mannschaft in Groß-Asbach.
Es war vielleicht eine der intensivsten Wochen, was Zweikämpfe anbelangt, was die Wucht anbelangt, wie wir im Training nicht aufeinander los sind, aber wie wir Trainingsinhalte probiert haben umzusetzen, ist die Basis am Ende des Tages für Erfolg. Deshalb muss das Ziel sein, dass wir das diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche bis Ende Mai hinkriegen. Es sind trotzdem Menschen, die werden Fehler machen, Menschen, die nicht Woche für Woche sind, keine Maschinen, immer ins maximale Performen kommen. Es wird immer wieder so sein, egal wie stabil wir sind, dass jedes Drittligaspiel voll Kante ist. Das muss allen bewusst sein. Wenn wir die Energie so wie heute auf den Platz kriegen, Zweikämpfe führen, dann ist es die Basis. Dann ist es die Basis, auch Chancen zu kreieren, weil wir gegen den Ball so griffig sind, dass du vielleicht auch den Gegner zu Fehler zwingst. Die Basis ist die Trainingsarbeit unter der Woche.
Aber das war dann auch die Reaktion, die wir uns alle vorgestellt haben. Thomas Stamm hat es durchblicken lassen. In der Trainingswoche war ordentlich Feuer drin. Also da ist es wohl gut zur Sache gegangen. Und dann lieferst du halt auch so. Hat es dann Groß-Asbach erst gebraucht?
Vielleicht braucht es das hin und wieder mal auf dem Weg zu einer wirklichen Spitzenmannschaft, dass du immer wieder dran erinnert werden musst. Und irgendwann bist du so weit, dass es in Groß-Asbach dann zumindest eine Unentschieden gibt oder es eben spielerisch an solchen Spielen nicht gut läuft und du trotzdem punktest. Dann bist du ja eine echte Spitzenmannschaft. Aber ja, was hat der Tim letzte Woche hier bei uns gesagt? Lernen durch Schmerz, und vielleicht war es nochmal ein Warnschuss zur rechten Zeit, sagt man schnell bei solchen Niederlagen, das stimmt. Aber das war jetzt am Sonntag erstmal sehr, sehr überzeugend. Um jetzt nicht gleich wieder zu sagen, und jetzt kommt aber Rostock und da musst du es halt bestätigen. Das war ja dann ein bisschen auch der Tenor am Sonntagabend dann nach dem Spiel, ne? Auch von den Spielern.
Kontinuität dort reinzubekommen. Die Kontinuität, die Energie Cottbus schon hat. Also die haben noch kein Spiel 2025 verloren. Die liefern. Die gewinnen auch die Spiele, wo sie jetzt nicht unbedingt die bessere Mannschaft sind. Im Stile einer Spitzenmannschaft, einer Drittliga-Spitzenmannschaft.
Absolut. Ich glaube, am Ende fehlen ja Dynamo auch noch ein paar Punkte zu dem 2-Punkte-Schnitt, den Thomas Stamm sozusagen als das eigentliche Saisonziel ausgegeben hat. Jetzt sind es waren 4 Punkte nach 4 Spielen, da sind wir jetzt bei 7 Punkten nach 5 Spielen. Und da muss man jetzt kein Mathe-Ass sein, um festzustellen, dass das noch nicht reicht. Da fehlen noch über 3 Punkte. Und selbst wenn sie jetzt in Rostock gewinnen sollten, werden es nach 6 Spielen 10 Punkte, reicht immer noch nicht ganz. Das heißt, da sieht man erstmal, wie weit Dynamo beim Rückrundenstart jetzt hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Jetzt auch mal rein punktetechnisch.
Also rechnen heute mit Tino Meyer. Das ist interessant. Also gleich in den ersten Minuten wird gerechnet.
Ich habe es mir laut selbst vorgerechnet, ja, ich merk schon, damit ich da keinen Fehler mache, weißt du? Weil Sportjournalisten und Zahlen ist ja auch so ein Thema für sich. Ja. Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ich kann dir sagen, was Christoph da Ferner in den ersten Minuten gerne macht aktuell. Tore schießen, also zumindest in den Heimspielen. Das läuft. Und ähnliches Schema, Anfangsphase, wie beim Duell im Derby gegen Schacht. Dynamo geht früh in Führung und dann denkst du auch, ah, jetzt haben sie den Fisch am Haken. Dann lassen sie ihn aber nochmal ins Wasser fallen.
Naja, du hast ja von der Kontinuität gesprochen. Und was Kontinuität hat bei Dynamo, ist halt immer wieder dieser kleine Lapsus in der Abwehr. Du kriegst es halt wirklich zu selten hin, dass du die Dinger souverän durchspielst. Du musst nicht 5 Tore schießen, wobei das endlich, sage ich jetzt mal, auch angemessen war mit dem, was du an Chancen immer wieder so hast. Da darf man auch als so offensiv stark besetztes Team wie Dynamo auch mal mit 4, 5 erzielten Toren rausgehen. Mhm. Aber letztendlich reicht auch ein stabiles 2-0. Und wahrscheinlich wäre so ein 2-0 sogar besser als so ein 5-2. Ich kann dir sagen, was meine heimliche Szene des Spiels war, wo ich am Ende sage, vielleicht Knackpunkt möchte ich nicht gleich sagen, aber ich glaube nie ganz unentscheidend. Und zwar,
Schreiber halt gegen Klos.
Du kannst Gedanken lesen, ich habe es ja auch schon mal vermutet. Genau das ist meine Szene.
Ja, weil dieser Moment, glaube 37. Minute,
genau,
ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Weil Tim Schreiber ist in der Nachbetrachtung bei den Spielern dann nicht mehr so mit dabei, hat starke Paraden gezeigt. Aber bei einem 5-2-Sieg redest du mehr über die Offensive. Und trotzdem, die Parade, ja, die ist für mich auch sehr, sehr wichtig.
Weil wir sonst halt genau dieses Spiel-Déjà-vu gehabt hätten. Ja. Dynamo geht in Führung, 1860, spielt ein bisschen mit, ist nie wirklich gefährlich, kommt trotzdem zum Ausgleich.
Leroy Quattro, der Ex-Dynamo.
Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor, der Ausgleich zum 1-1 war am Ende irgendwie ein Glückstreffer, war ja nie wirklich eine Chance. Da liegt der Ball dann plötzlich vor seinen Füßen. Wie er ihn dann wieder reinmacht, war schon okay, kann man schon so machen. Ne? Und wie gesagt, ähnlich gelagert fand ich dann die Szene zum vermeintlichen 2-2, wenn es Tim Schreiber nicht gegeben hätte. Und das war wirklich ganz stark. Ich meine, das war von 1860 auch ganz stark rausgespielt und von Dynamo wieder mal super dünn verteidigt. Aber ja, dafür hat man dann, Tim Schreiber würde sagen, ja, dann stehe ich ja da auch im Tor und will der Mannschaft helfen.
Sag mir mal, wie hast du die neue Innenverteidigung gesehen? Er hat ja komplett gewechselt, hatte sich so ein bisschen im Training angekündigt, dass er jetzt die Radikalkur dort hinten macht.
Und jetzt 3 von 4, wenn man mal so will, ne?
Ja, Riech ist ja auch hinten noch reingekommen links.
Also ich habe mich erstmal sehr gefreut oder hatte ein Schmunzeln, Tatsache auf den Lippen.
Lars darf endlich ran.
Na, Lars Bünding, Andi Hoti, also das, was wir ja so ein bisschen, was wir ja gefordert haben, Jens. Sagen wir es doch mal beim Namen. Wie heißt es immer so schön, was die Journalisten dem Trainer, andersrum heißt es ja immer, was der Trainer den Journalisten in den Blog diktiert und diesmal, was die Journalisten dem Trainer über die Woche mitgegeben haben.
Der wird dir was husten.
Fand ich ja irgendwie dann auch naheliegend. Ich meine, ganz so blind sind wir ja auch nicht. Und apropos blind und apropos hat sich in der Woche abgezeichnet, wir sind ja nicht nur bei Pressekonferenzen, wir sind ja hin und wieder auch beim Training und da hat man es ja Tatsache auch gesehen, ne, dass es vermutlich auf Bünning Hoti hinausläuft, aber auch die beten halt nicht ganz fehlerfrei.
Ich finde ja, die haben ein bisschen gebraucht, um erstmal wieder ins Spiel reinzukommen. Hat uns auch Lars Bünding ja nach dem Spiel dann verraten. Also das ist, glaube ich, auch ganz normal. Müssen sich auch aufeinander einstellen. Klar kannst du es trainieren. Ich glaube, Spiel ist dann trotzdem was anderes als Training.
Naja, zumal auch Andy Hoti ja so viele Spiele in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht gemacht hat. Und dann war er jetzt nochmal ein bisschen angeschlagen und ein bisschen Aufregung ist ja dann bestimmt auch dabei. Und insofern war das schon in Ordnung, aber es bleibt ein bisschen halt immer so ein paar bange Momente mit dabei. Und am Wochenende, am Sonntag, ging es eben diesmal gut aus, weil 1860 so gespielt hat, wie sie gespielt haben und weil eben Tim Schreiber in der 37. Minute da war.
Lars, ihr habt die Menschen, glaube ich, erwärmt heute, die 29.000. Die gehen mit einem guten und warmen Gefühl nach Hause.
Ja, das ist die Hauptsache. Das war unsere Absicht heute. Wir auch, glaube ich. Also gelungener Tag heute, ja.
War das die Reaktion, die ihr euch so vorgespielt habt?
Ja, auf jeden Fall. Also bis auf ein paar Kleinigkeiten, da müssen wir auch kritisch bleiben. Ich glaube, erste Halbzeit noch mal einen Doppelpass, wo sie im 16er noch zum Schuss kommen. Aber das sind Sachen, die solche Phasen muss halt überstehen. Ich glaube, im Großen und Ganzen wirklich ein gutes Spiel von uns. Und vor allem diese Power, für die wir stehen wollen, die haben wir heute, glaube ich, in großen Teilen gezeigt.
Ich glaube, ihr mit der neuen Kette dort hinten habt ein paar Minuten sicherlich gebraucht, damit sich alles eingruft. Aber nach einer halben Stunde hattet ihr es dann dort auch richtig im Griff. Also quasi mit der 2:1-Führung. Habt ihr dann auch dort hinten stabiler gestanden, was ja dein Hauptbereich ist?
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Also am Anfang, wie ich schon meinte, mit dem Doppelpass und dem Gegentor, ich habe das Gegentor jetzt nicht ganz im Kopf, war, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich. Aber insgesamt haben wir uns immer besser reingefunden und wurden immer stabiler und glaube ich, eine gute Leistung von der ganzen Truppe.
Ja, und dann auch mal 5 Tore, auch mal ein klarer Sieg und nicht zittern müssen. Also würde schon sagen, es war heute die beste Vorstellung in diesem Jahr.
In diesem Jahr würde ich unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns aber auch in der Halbzeit gesagt, also trotz der Führung, wir müssen dranbleiben, wir müssen weiter auf das nächste Tor spielen. Weil wenn du dich irgendwann hin einigelst und erdrücken lässt, dann bettelst du um das Gegentor das nächste und dann ist das Spiel auf einmal wieder offen und ist uns gut gelungen, ja.
Fans haben euch gleich mitgegeben, worum es jetzt geht. Ne? Also der Hinweis in Richtung Ostsee und Hansa Rostock war deutlich zu vernehmen.
Auf jeden Fall, aber das war uns schon vorher klar. Uns war erstmal wichtig, jetzt gute Grundlage zu schaffen jetzt mit dem Spiel. Und jetzt können wir alles rausfeuern im Derby. Ja.
Und wenn wir jetzt schon Lars Bünning gehört haben, dann wollen wir auch seinen Nebenmann in der Innenverteidigung hören. Den Torschützen Andy Hoti, der das 3:1 gemacht hat.
Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum ersten Tor. Um einer hättest du fast 2 Tore gemacht. Eins ins eigene und eins ins gegnerische.
Ja, ich freue mich über mein Tor zuerst mal, aber das war unglücklich gewesen. Also ich wusste nicht, dass Tim hinter mir ist, dass er vielleicht den Ball halten konnte. Das ist halt Reaktion. Und zum Glück ist er am Pfosten, aber schade, dass er dann trotzdem ins Tor gegangen ist.
Lass uns über das Spiel reden, über dieses 5:2. War das das, was ihr euch so vorgestellt habt vor diesem Spieltag? Ihr habt den 2. Tabellenplatz auch gut untermauern können.
Ja, offensiv klar, offensiv 5 Tore ist normal sehr, sehr gut. Die 2 Tore, die wir kassiert haben, ist ein bisschen unglücklich gewesen. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen steigern, noch konsequenter zu verteidigen.
Und aber das hat schon gut funktioniert mit dir und Lars dort in der Innenverteidigung, oder? Das
hat gut funktioniert. Wir haben gut harmoniert zusammen, hatten gute Kommunikation und hatten auch ein gutes Spiel, denke ich, defensiv. Aber von der ganzen Mannschaft, nicht nur wir zwei.
Und dann dein Treffer? Hast du dich gedacht, hey, will keiner mich decken oder so? Du warst ja sträflich frei. Also der 1860-Gegenspieler kann sich sicherlich von seinem Trainer was anhören.
Ich habe den Ball selber nicht richtig erwartet, aber der ist mir vor die Füße gekommen. Dann nehm ich nochmal die Chance an. Und zum Glück ist er reingegangen und freue mich auf das erste Tor, dass ich der Mannschaft helfen konnte.
Und hast jetzt mitbekommen, dass nächsten Samstag ein spezielles Spiel ist für alle Dynamo-Fans?
Na klar, spezielles Spiel Derby, aber für uns ist gefühlt jedes Spiel ein Derby. Jedes Spiel ist wichtig für uns momentan, dass wir unser Ziel erreichen und wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, dass wir immer die 3 Punkte und ein gutes Spiel immer machen und freuen uns auf das Spiel.
Ich sag mal, Standardtor haben wir letzte Woche auch besprochen. Aber der Löwenabwehrspieler darf sich, glaube ich, einiges angehört haben von seinem Trainer.
Mein Mann des Spiels ist ja irgendwie Leroy Quadwo. Also gefühlt an wirklich jedem Treffer, der da am Sonntag gefallen ist, irgendwie beteiligt war. Mal gewollt, mal ungewollt, mal unfreiwillig. Also dass dann beim Tor vom Andy Hoti er dort praktisch als Ballrampe bereit lag und den Ball dann wirklich unhaltbar nach oben abfälschte. Ja, das ist dann so symptomatisch. Wenngleich auch der Sportfreund Verlat, der Löwenkapitän, ja, glaube ich, nach einer langen Verletzungspause wieder zurückkam. Und das hat man ihm auch deutlich angesehen. Also ist ja sonst eigentlich auch einer der Führungsspieler, auch leistungsmäßig. Also da hatte Dynamo, also ich sag mal, die beiden, Quadwo mitunter unglücklich, Verlat, ja, mit ein paar Leistungsdefiziten. Das hat Dynamo natürlich auch schön in die Karten gespielt. Aber ich will Dynamos Leistung überhaupt nicht kleinreden, weil du musst auch erstmal im Strafraum so, ja, zum Zuge kommen und diesen Druck auch entfachen, und die Flanken müssen auch so gefährlich kommen, dass es in der Mitte auch gefährlich wird.
Und wenn du solche Abwehrspieler hast, die eben torgefährlich sind, dann nutzt das eben aus, und das hat Andi Hoti in der Situation dann auch gut gemacht, und wie gesagt, 3-1 war auch nicht unwichtig. Allgemein muss man ja sagen, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Also ich bin auch der Meinung, 1860 München war auch aufgrund der ganzen Trefferpfostenlatte mit den 5 Gegentoren am Ende auch gut bedient.
Ja, ganz genau. Also ich fand die Phase nach der Halbzeit, so 50. bis 70., wo dann auch das 4-1, 5-1 fallen, die fand ich ja sehr, sehr eindrucksvoll mit dem Angriffspressing, was Dynamo gespielt hat. Ich meine, das Tor vom Lemmer entspringt ja genau diesem Pressing, dass man 1860 ja gar nicht aus der, nicht mal nur aus der eigenen Hälfte, sondern eigentlich gar nicht aus dem eigenen Strafraum hat rauskommen lassen, so richtig. Aber das war schon stark, weil wir das halt eben auch schon anders erlebt haben, weil Dynamo eben manchmal auch mit einer Führung in die Pause ging und sich dann schwer tat. Mhm. Aber diesmal, ich würde fast sagen, wie aus einem Guss, das von Anfang bis Ende, zumindest was so Körpersprache, was Zug, was Wille, was Leidenschaft, Einsatz, das hat man halt von Anfang bis Ende gesehen. Und es waren halt auch Ideen dabei und es war Kreativität dabei und es kamen Chancen raus. Und ja, und dann machst du halt 4-5 Tore. Und im Zweifel hätten es auch 6-7 sein können. Wobei, ich sage wieder, da hätten wir ja dann fast die Analogie zum Vorjahr gehabt. Und darüber wollen wir ja gar nicht mehr reden. Das war schon auch okay, dass es dann bei 5 stehen bleibt.
Weil du Jakob Lemmer jetzt gerade angesprochen hast, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Auch der hatte in Groß-Asbach eher einen gebrauchten Tag, fand ich. Dafür hat er am Sonntag mitgeliefert. Wir haben so ein bisschen gesprochen. Jakob Lemmer ist ein Mann, der an guten Dynamo-Tagen dann auch glänzt.
Ich hätte ja fast gesagt, oder wenn du das so einleitest, hätte ich jetzt fast gleich geantwortet, der Mesut Özil von Dynamo. Weil der war ja oft auch so, dass der überragende Spiele machte oder auch geniale Tore schoss. Da stand es aber halt oft schon 3-1 oder 2-1 für Deutschland. Der Kollege Narndorf, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, gern gesehen.
Der mit den Einlegesohlen?
Gast, das ist der mit den Einlegesohlen, genau. Also nicht der von Magenta, sondern der von Tag 24, für alle, die uns noch nicht so häufig gehört haben. Der Thomas Narndorf, also zu Hause im Vogtland, deswegen ist er auch natürlich Einlegesohlen erfahren, der hat geschrieben, bei Jakob Lemmer ist es so, gelingt ihm die erste Situation, ist er im Spiel, dann wird es sein Spiel, gelingt ihm die erste Situation nicht, dann könnte es eher schwierig werden. Fand ich eine ziemlich gute Beschreibung und irgendwie trifft es auch, weil was man beim Lemmer halt selten hat, ist so ein La-La-Spiel, es ist halt häufig richtig gut oder richtig Punkt, Punkt, Punkt.
Er kann ein Unterschiedsspieler sein. Und das merkst du auch aufgrund seiner Schnelligkeit, aufgrund seiner Möglichkeit zu flanken. Die Aktion, wo er den Ball zu Beginn der zweiten Halbzeit an die Latte haut. Also du merkst, was für Fähigkeiten der Junge hat.
Und da sind wir wieder beim Stichwort Kontinuität. Es kommt eben darauf an, dass nicht nur alle 4 bis 5 bis 7 Spiele, sondern im Idealfall, jetzt nicht gleich in jedem, weil da wäre er nicht mehr lange in Dresden, aber in jedem 2. oder 3. wäre schon schön.
Ja, du siehst ja, was der uns schon in dieser Saison auch für Freude gemacht hat mit Toren. Und der kann es wirklich. Das klappt nicht in jedem Spiel, das ist mir auch schon ganz klar. Aber wenn es in jedem 2. klappt, vielleicht jetzt auch mal auch in Rostock wieder. Einfach anknüpfen.
Das hat ja davor ein paar Spiele nicht geklappt, von daher können es jetzt auch mal 2 ineinander klappen. Ne? Also um mal noch mal eine kleine mathematische, das wäre im Schnitt dann trotzdem nur jedes 2., 3. Spiel. Insofern wird es schon am Samstag in Rostock ganz gut sein.
Und Christoph der Ferner, der Mann für die Tore. Die Torgarantie, sein 101. Dynamo-Spiel war wieder ein richtig gutes. Seine Saisontore 13 und 14, der Ferner liefert.
Christoph, an deinen 101. Spiel wirst du dich, also das 100. wird jetzt in die Annalen von Christoph Daferner eingehen im Dynamo-Trikot. Ich erinnere mich nochmal ganz kurz, wir müssen nicht lange drüber reden, aber letzten Samstag kamen ja kaum Bälle bei dir an.
Das war einfach ein Spiel, das so nicht wieder passieren darf. Und ich glaube, das hat man heute gesehen, dass wir eine ganz gute Reaktion gezeigt haben. Ja.
Und du mit 2 Toren noch Pfosten, alles mal getestet, ob das auch stabil ist. Also ein schöner Abend für dich.
Wir haben, glaube ich, heute echt sehr gut nach vorne gespielt. Also wir hatten viele gute Aktionen im letzten Drittel, waren zielstrebig, vor allem auch mal mutig im Dribbling und die Tore haben wir, glaube ich, auch ganz gut rausgespielt. Ja.
Was bedeutet das heute? War das die richtige Reaktion, die ihr euch so vorgestellt habt nach Stuttgart 2?
Ich glaube, es war die richtige Reaktion, mehr aber noch nicht. Ich habe es ja schon öfters gesagt, dass wir einfach jetzt schauen müssen, dass wir mal ein bisschen konstanter werden und nicht eine Woche so und eine Woche so, weil dann wirst du nichts reißen. Fakt ist, dass wir einfach schauen müssen, dass wir in jedem Spiel diese Griffigkeit haben, diese Aggressivität haben und dann kommt das Spielerische von alleine, aber ohne das Ganze geht es nicht. Und von dem her, ja, das Spiel jetzt abhaken war gut, aber mehr auch nicht. Und Samstag steht schon wieder ein schwieriges Auswärtsspiel an, wo wir voll da sein müssen. Ne?
Und trotzdem waren das Big Points. Also das war ein guter Spieltag für Dynamo. Du wirst jetzt nicht so intensiv über die Tabelle reden wollen. Trotzdem, den Abstand zu Platz 4 habt ihr an diesem Wochenende tatsächlich vergrößert und habt die Vorlage, die euch die Gegner gegeben haben, genutzt.
Ja, ich glaube, da ist vor jedem Spiel ein Druck drauf und jedes Spiel ist gefühlt extrem wichtig. Deswegen, wir haben aber auch vor dem Spiel gesagt, es ist jetzt auch mal an der Zeit, nicht immer auf die anderen zu schauen, sondern wir müssen bei uns selber anfangen. Wenn wir unsere Dinge nicht gut machen, dann brauchen wir gar nicht auf die anderen schauen, weil wir können nur das beeinflussen, was wir für eine Leistung zeigen und die war heute gut.
Und vor allen Dingen ist da Ferner so grundbescheiden. Rückt halt immer wieder die Mannschaft in den Vordergrund. Ich meine, ich habe mir bei den Kollegen bei Magenta gehört, die mussten ihn ja förmlich zur Freude herausfordern.
Der freut sich schon.
Aber wirklich nach innen. Also ja. wenn der Begriff Freude nach innen für jemand erfunden wurde, dann für Christoph Daferner. Ich meine, der Torjubel ist okay. Das muss nicht so ekstatisch sein, das ist schon in Ordnung und so, das hat so 10, 15 Sekunden, dann ist er wieder bei sich, aber nach dem Spiel hat er auch gesagt, ne, er ist dann einfach auch geschafft und dann ist es auch okay, also dann soll er sich bitte nach innen freuen und gerne kann er sich noch öfter nach innen freuen, nee, aber wie er das erste Tor gemacht hat, das ist stark, wenn man sich das nochmal in Ruhe anguckt, das ist nämlich auch kein, also sowohl von der ganzen Einleitung, wie es Richtung Tormitte geht, um dann nach vorne also auf den kurzen Pfosten zuzulaufen und auch aus dem Winkel gegen den Abwehrspieler, der ja doch irgendwie dran ist, wenn gleich etwas zu spät, den dann aus dem Winkel über den Torwart dort ins kurze Eck oben einzuschweißen, habe ich gelesen. Da sieht man, dass Daferner Tatsache auch zu mehr in der Lage ist als dritte Liga.
Und Christoph Daferner hat jetzt auch gesagt, das, was du schon gesagt hast, Stabilität. Darauf kommt es an. Es ist ihm noch zu viel hoch und runter im Jahr 2025. Wir schauen nicht auf die Tabelle, habe ich von Thomas Stamm gelernt. Also es war ja ein guter Dynamo-Spieltag, muss man ja mal sagen. Saarbrücken verliert in Unterhaching. Herzlichen Dank an die Hachinger. Ingolstadt schafft es auch nicht, gegen Stuttgart 2 zu gewinnen. Also da haben einige Federn gelassen. Aber auch wenn das ein guter Spieltag war, die Tabelle wird nicht geschaut.
Nein, also die Tabelle ist am Ende der Rückrunde entscheidend. Ich wurde so oft gefragt, was mir die Herbstmeisterschaft bedeutet. Sie wissen, wie die Tabelle aussieht nach der Herbstmeisterschaft. Also nein.
Ich habe von Lars Bünning gelernt, ich gucke natürlich auf die Tabelle. Und da kann ich dir sagen.
Thomas Stamm guckt nicht auf die Tabelle.
Ja,
und
aber Lars
Christoph
Bünning
Daferner guckt definitiv auch nicht auf die Tabelle. Weil entscheidend, das habe ich von den beiden nämlich gelernt, ist der April und der Mai. Jetzt wird nur die Saat gelegt quasi, um im Erntedeutsch zu bleiben.
Jawohl, jetzt wird aber schon mal ein bisschen, die Saat ist ja schon gelegt, jetzt musst du manchmal schon etwas gießen.
Okay.
Und jetzt musst du gucken, dass du das zarte Pflänzlein, was sich im Frost des Frühjahrs jetzt so langsam durch die Erde bahnt und gen Himmel lugt, dass du das nicht zertrampelst.
Naja.
Ich war nämlich, habe ich dir das schon erzählt? Ich war nämlich auch mal, als ich meinen Zivildienst machte, in der Stadtgärtnerei. Also ich habe auch ein bisschen Pflanzenkunde-Ahnung, aber nicht viel. Also okay. Ein bisschen mehr als am Kochtopf.
Das merke ich. Also da bist du auf jeden Fall erfahrener als ich. Also mit der Pflanzenkunde ist es bei mir so weit her wie bei dir mit dem Champignon schneiden. Also das ist ausbaufähig. So, und jetzt stimmen wir uns ganz ausführlich ein auf den Ostklassiker, auf das Duell am Samstag bei Hansa Rostock.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt könnte man hier fast die Eurovisionshymne spielen, denn wir sind zusammengeschaltet. Also, dass wir das noch erleben dürfen. Dresden und Rostock sind jetzt schon zusammengeschaltet. Eigentlich passiert das ja dann erst am Samstag, aber wir freuen uns sehr. Von der Nachspielzeit vom Podcast der Ostsee-Zeitung begrüßen wir ganz, ganz herzlich Ben Brümmer und Tommy Bastian. Moin!
Moin aus Rostock. Wir freuen uns, euch zu sehen und euch zu hören. Jens, danke für die Eröffnung und hallo auch an Tino von der Sächsischen Zeitung. Wir sind auch mega gespannt und haben richtig Bock auf die Folge. Schön, dass es geklappt hat.
Schöne Grüße aus Dresden. Das ist Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Ja, wir wollen ein bisschen quatschen über diesen Ostklassiker, der am Samstag wieder ins Haus steht, mit euch beiden, natürlich über die Situation bei Hansa Rostock. Ihr wollt sicherlich ein bisschen was zu Dynamo erfahren. Ich sag mal so, die Ausgangsposition ist unterschiedlich. Also Dynamo kommt mit Rückenwind nach dem Sonntag und der FC Hansa mit Gegenwind.
Ja, so sieht's aus. Erstmal auch von mir nochmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass es klappt. Wir sagen zwar immer, wir freuen uns tierisch auf die neue Folge und die neuen Gäste, aber das ist ja heute wirklich mal wieder was ganz Besonderes, was hier gezaubert wird. Mhm. Und ja, du hast es schon richtig angesprochen, der FC Hansa hat am Wochenende, wie man so schön sagt, mal ordentlich auf die Fresse bekommen. 0-5 sind die Rostocker wieder nach Hause gefahren aus Mannheim. Und ja, von Anfang an hat man gesehen, da hat es einfach absolut nicht gepasst, vorne und hinten nicht.
Ich hatte einen Beobachter in Mannheim, der hat mir dann nach dem Spiel eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, was Hansa in den ersten 25 Minuten gespielt hat, war unheimlich fehlerbehaftet. Das Mittelfeld war völlig überfordert. Waldhof war von Beginn an hellwach. Das läuft natürlich dann wie gemalt, wenn du nach 12 Minuten 2-0 führst. Aber von Hansa kam offensiv kaum Ideen. Wie habt ihr es gesehen?
Du hast einen guten Beobachter gehabt, der hat anscheinend ein bisschen Ahnung vom Fußball. Also das war wirklich ohne Übertreibung unterirdisch und abstiegsreif eigentlich. Also, und das kam halt auch völlig überraschend. Eigentlich hatte man ja gedacht, das läuft ja andersrum, dass Rostock da selbstbewusst auftritt, nach einer guten Serie zuletzt. Und Mannheim war ja 8 Spiele sieglos und also man hat sich verwundert die Augen gerieben. Und eigentlich ging es schon los, so ein bisschen vorm Spiel, dass man sich die Aufstellung anguckt hat und verwundert war. Und ich hatte persönlich schon da kein gutes Gefühl und leider hat sich das dann bestätigt auf dem Platz. Also das war nichts, tatsächlich nichts.
Aber es hat sich wirklich nicht angekündigt, oder? Also die Rückrunde ist jetzt auch noch nicht die perfekte, aber so ein krasses Ding in Mannheim hätte ich persönlich auch nicht erwartet. Weil, ich gebe es gerne zu, Hansa Rostock war vor dem Start der Rückrunde so ein bisschen mein Dark Horse und da stand ich nicht ganz allein. Ich habe gesagt, die werden noch mal vorne ranschnüffeln, die haben so einen Kader, wo noch sicherlich ein bisschen was möglich ist.
Ja, ich glaube, das hat sich alles ein bisschen von alleine entwickelt, dass Hansa so zum Dark Horse wurde. Der Trainer hat ja ausgerufen hier, unser Coach Daniel Brinkmann, wenn wir die ersten 3 Spiele gewinnen nach der Winterpause, dann nimmt er das Wort Aufstieg in den Mund. Ja, und daran wird man dann natürlich gemessen. Dementsprechend war die Erwartungshaltung auch sehr groß hier bei allen in der Region. Am Ende dann vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Es gab ja dann sowieso schon auch die enttäuschende 1-4 Niederlage gegen Wien Wiesbaden, wo Hansa dann auch noch in Unterzahl das Spiel zu Ende bringen musste. Und danach, ja, da war irgendwie so ein bisschen, ja, so ein kleiner Schnitt drin im Spiel aus meiner Sicht.
Die dritte Liga ist halt eine Wundertüte. Am Ende kommt es darauf an, Jens, ne, wir hatten es vorhin schon besprochen, Konstanz. Das ist irgendwie wirklich das Zauberwort, um das alle irgendwie ringen. Ne?
Das stimmt. Und man muss ja sagen, dass es ja eigentlich beiden Mannschaften so geht jetzt. Ne? Also Dresden, klar, hat jetzt natürlich Auftrieb durch diesen 5-2-Sieg gegen 1860. Aber ich habe mal geguckt auf die Rückrundentabelle. Da sind Hansa und Dresden punktgleich mit 7 Zählern. und Tabellenführer ist, wer ganz unten drin stand bis dahin, der VfL Osnabrück, der mit 13 Punkten aus 7 Spielen in der Rückrundtabelle auf Platz 1 steht. Also Tino, absolut richtig, sehe ich auch so. Also Konstanz, und das sagt halt auch der Trainer, es war halt vielleicht ein bisschen unglücklich, dass er in dem Fall, obwohl ich schätze das sehr, wenn jemand so direkt ist und mutig auch auftritt, auch nach außen und sehr ehrlich und authentisch, aber ich glaube, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan, dass er da relativ offensiv von diesen vorderen Plätzen gesprochen hat und nicht nur einmal, sondern auch mehrfach. Ja, jetzt musst du halt liefern.
Bei euch ist die Situation so ein bisschen wie bei uns in Dresden in der Vorwoche. Jetzt fordern natürlich alle eine Reaktion im nächsten Spiel, was natürlich dann auch noch ein besonderes Spiel ist. Also es war wohl auch in Mannheim zu verspüren, dass die Fans schon trotzdem ganz besondere Lust haben auf diesen Ostklassiker gegen Dynamo Dresden. Und das war hier in Dresden im Rudolf-Habig-Stadion nach dem 5:2-Sieg gegen 1860 München auch nicht anders. Da hat man der Mannschaft auch schon nochmal klar gemacht, Freunde, Samstag, Ostseestadion ist für uns auch ein spezielles und wichtiges Spiel. Wie gesagt, Dynamo mit dem entsprechenden Rückenwind. In Rostock erwartet man jetzt tatsächlich eine Reaktion.
Ja, auf alle Fälle, total. Und das hat man, wie du schon angesprochen hast, auf jeden Fall auch sehr stark in Mannheim gemerkt. Denn ich sag mal so, nach dem 0:3, was ja dann auch relativ schnell gefallen ist im ersten Durchgang auf der Fantribüne, 2300 Gästefans sind mit nach Mannheim gereist, haben die knapp 600 Kilometer auf sich genommen. Ja, da drehte sich dann nicht mehr so viel um das aktuelle Spiel. Support gab es zwar über die gesamten 90 Minuten und auch nach der Partie wurden die Spieler nicht ausgepfiffen, sondern alles lag dann voll auf Dynamo, auf das Dynamo-Spiel der Fokus. Da ging es los mit den ersten Schmähgesängen. Also gefühlt hatte man den Fokus sowieso schon von Anfang an auf das Ostderby gelegt in den Fans.
Dynamo Dresden, um mal kurz auch nochmal über Dynamo zu sprechen, hat hier natürlich am Sonntag geliefert, hat einen ordentlichen Auftritt vor allem einem Publikum hingelegt mit diesem 5:2-Sieg. Sie haben natürlich einen mit Christoph Daferner, der weiß, wo die Bude steht, steht mit vorne in der Torjägerliste der dritten Liga, hat 2 Buden gemacht und bislang war ja so ein bisschen die Defensive ein Knackpunkt in der Rückrunde, aber auch da hat man gewissermaßen zu einer Stabilität gefunden. Tino, also ich sag mal, man hat die Reaktion geschafft, die man sich erhofft hat. Jetzt will man das Ganze mit dem Schlagwort Stabilität und Kontinuität untermauern.
Ja, ganz genau. Die Erleichterung war Sonntagabend schon spürbar. War schon eine gewisse Verunsicherung vorher auch da. Aber wir haben es schon mehrfach gesagt, vielleicht war 1860 der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Und jetzt ist genau das, Jens, was du sagst. Jetzt sind wir alle so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Weil Dynamo gezeigt hat, was die Mannschaft kann. Und eine Woche zuvor eben diese Nichtleistung gezeigt hat. Jetzt geht es um Stabilität und ja, wenn ihr mich fragt, ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt nun genau das richtige Spiel ist. Jetzt mal so von der Abfolge und von der inneren Verfasstheit, die Dynamo gerade hat. Aber andererseits, wenn wir sagen, Dynamo braucht immer so ein bisschen Reiz, ein bisschen Druck, ein bisschen Atmosphäre, dann ist es vielleicht gar kein schlechter Gegner. Wenngleich, ne, wenn du nämlich 5 Gegentore kriegst, ich glaube, die Verunsicherung in Rostock ist um einiges größer. Und da kommt ja immerhin jetzt der Tabellenzweite nach Rostock und ein bisschen was kann Dynamo ja auch. Insofern sind die Vorzeichen wahrscheinlich ganz gut für ein ordentliches, intensives und ja, vielleicht auch wieder torreiches Spiel.
Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeblättert, eure Aufstellung und auch das Hinspiel und habe gesehen, dass ihr das System auch gewechselt habt. Das ist hier in Rostock auch immer ein Thema gewesen, das vielleicht mal zu machen. Laut Kicker habt ihr zuletzt im 4-3-3 gespielt. Im Hinspiel war es auch noch eher so ein 3-4-3, 3-5-2. Also so ein bisschen Hansa-ähnlich. Was spielt dann das für eine Rolle?
Ich sag mal so, der Saisonstart in Dresden war soweit okay. Und dann kam aber der Herbst. Wir umschreiben das immer ganz nett mit Ergebnisdelle. Aber es war auch spielerisch nicht mehr ganz das, was Dynamo wollte. Und da hat der Trainer Tatsache umgestellt. Er hat ja mit Dreierkette angefangen, hat dann auf eine Viererabwehrkette umgestellt und hat gleichzeitig im Sturm gewechselt von einer Doppelspitze auf eine einfache Spitze. War am Anfang auch ein bisschen personell bedingt. Es gab keinen klassischen Linksaußen. Das war die Position, die Tom Zimmerschied inne hatte. Der ist ja dann gewechselt nach Ulm, sodass man versucht hat, das in einem anderen System zu spielen. Das war nicht so erfolgreich. Wie gesagt, dann dieser Wechsel auf dieses 4-3-3, wenngleich vielleicht, also es nicht ganz so klassisch ist wie unter Markus Anfang in der Vorsaison. Aber mit der einen Spitze, mit der Ferner vorne, das funzt jetzt irgendwie. Was Dynamo halt weiter begleitet oder jetzt wieder akuter ist, ist so mein Gefühl, sind so diese kleinen individuellen Schnitzer im Defensivverhalten. Das war zum Ende der Hinrunde irgendwie weg. Da hatte man eine gewisse Stabilität in der Defensive. Jetzt muss man sagen, in der Rückrunde sind es schon, denke ich mal, 2, 3, 4 Gegentore zu viel, die man in Summe gekriegt hat. Weil da geht ja kaum ein Spiel unter 2 Gegentoren weg. Und selbst jetzt am Sonntag gegen 1860 waren es wieder 2 Gegentore.
Ich finde halt interessant auch, also erstmal der Systemwechsel an sich, weil wie gesagt, der wird ja auch öfter debattiert. Also schon in der zweiten Liga wurden die Trainer oft aufgefordert von den Fans oder wie auch immer. Sie haben sich gewünscht, dass Hansa da mal eine Viererkette wieder spielt, weil das Gefühl seit Jahren hier nicht gemacht wurde. Das hat dann mal irgendwie Alois Schwarz eigentlich einführen wollen, aber hat sich von der Mannschaft umstimmen lassen während der Vorbereitung und Jens Hertha hat halt mal probiert und das ging irgendwie nicht gut und so und es gab immer so Debatten und ihr habt das jetzt gemacht und in dem Fall hat es euch zumindest geholfen. Und was auch interessant ist, Jens hat es schon angesprochen, Torjäger Christoph der Ferner, 14 Tore, es hörte sich ja fast schon so kleinmachend an bei Jens, aber der ist ja ein wichtiger Spieler für euch und tatsächlich habt ihr ja einige Spieler jetzt in der Startelf gehabt gegen 1860, die alle hier auch gehandelt wurden, also Mika Bauer, Christoph der Ferner, Kasar, komme ich jetzt gar nicht auf den Vornamen, die standen hier auch mal alle auf der Liste und es soll Kontakte gegeben haben. Jetzt spielen die halt bei euch und anscheinend machen sie das ja auch ganz, ganz vernünftig. Das finde ich auch eine ganz interessante Parallele.
Aber da sind wir, glaube ich, bei der Krux. Du musst dich dann natürlich finden, wenn du abgestiegen bist aus der zweiten in die dritte Liga und Dynamo konnte dann halt schon ein bisschen auch planen. Und einen Ayaz Zazar haben sie zum Beispiel schon im April fest verpflichtet. Und bei Christoph der Ferner war es, glaube ich, so, der wusste, was ihn hier in Dresden erwartet und kannte natürlich auch das ganze Umfeld und hat sich hier damals auch schon richtig wohlgefühlt. Bei dem wird es natürlich schwierig sein, den dann fest zu verpflichten, weil, wie wir alle wissen, ist er nur ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg. Und mit jedem Tor, was er für Dynamo schießt, wird er natürlich nicht günstiger für die Sportgemeinschaft. Dieser Torjäger, das merkt man natürlich beim FC Hansa, der vielleicht auch zweistellig trifft, der geht der Korke noch so ein bisschen ab. Also Haugen hat jetzt 7 Tore, muss aber in Mannheim ja auch ein paar Dinger vergeben haben. Stichwort auch eine Elfmeter.
Ja, eindeutig. Sigurd Haugen, Siggi wird er hier genannt an der Ostsee, hat sich irgendwie ja auch direkt ein bisschen zum Fanliebling entwickelt, hat halt ein sehr, ja, so ein Auftreten, was Eindruck verschafft. Also es war so ein bisschen der Spieler, der Hansa auf jeden Fall noch gefehlt hat zum Saisonbeginn. Und dann kam endlich dieser Torjäger, den Hansa brauchte. Das hat auch gut funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, es ist eben nicht der Spieler, der bislang verlässlich immer seine Tore macht und netzt. Er hat zwar schon ein paar Mal getroffen, aber so richtig, dass er sich zu so einem Top-Spieler herauskristallisiert, da fehlen ihm noch so ein, zwei Akzente.
Ich erwarte ja, dass der FC Hansa am Samstag aggressiv starten wird. Also sie gehen ja sowieso in die Heimspiele auch immer mit einer starken Anfangsphase rein. Und ich glaube, Brinkmanns Matchplan wird sein, von Beginn an den Ton und den Takt anzugeben und auch das Publikum da gleich mitzunehmen.
Ich denke auch, da bin ich ganz bei dir, gerade weil Hansa ja auch eben so eine kleine Heimmacht ist, kann man ja sagen. Entscheidend wird aber sicherlich auch sein, ob Marco Schuster, der absolut sich hier zum Führungsspieler im Mittelfeld entwickelt hat, wieder mitspielen kann. Der hat ja in Mannheim krank gefehlt und das hat man deutlich gemerkt. Es gab eine deutliche Unsicherheit im Mittelfeld und den Spieler bräuchte Hansa jetzt zurück, um das Spiel aufzuziehen, wie du es beschrieben hast.
Ja, das sieht aber ganz gut aus, ne? Also wir können das jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Hansa startet heute ins Training. Das wird ja in Dresden ähnlich sein, dass die Trainingswoche am Dienstag beginnt, nach dem freien Tag und vorher auslaufen und so. Der Trainer hat aber am Samstag nach dem Spiel hatten wir ihn darauf angesprochen, angedeutet, dass Marco Schuster eben krank war, ist jetzt aber nicht total schwerwiegend ist, sondern dass er davon ausgeht, dass er die Woche wieder ganz normal startet. Und der ist halt wirklich ein ganz wichtiger Spieler, zumal eben mit Jonas Dirkner, Jens, du hast ja vorhin schon mal kurz angedeutet, so Key-Player, also Schlüsselspieler. Jonas Dirkner war ein wichtiger Spieler in der Hinrunde, der fällt jetzt den Rest der Saison aus. Offiziell wird nicht gesagt, was er für eine Knieverletzung hat, aber wir gehen davon aus, dass es ein Kreuzbandriss ist. Und Schuster und Dirkner haben sich so nebeneinander als Doppelsechs wirklich sehr gut ergänzt und sehr gut miteinander harmoniert. Und das war jetzt natürlich ein Problem, erstmal den Jonas Segner zu ersetzen. Da gibt es auch noch keine richtige Lösung. Da hat der Trainer gewechselt. Und Schuster war dann der Anker, der dann da eben gespielt hat und im Spielaufbau als erste Anspielstation wichtig war, aber auch im Gegenpressing. Und ja, jetzt, also das ging jetzt überhaupt nicht auf, was er da in Mannheim gemacht hat. Und die Hoffnung ist, dass der wieder dabei ist aus Rostocker Sicht.
Also ich kann mir vorstellen, Tino, du kannst mich ja gerne berichtigen, dass es bei Dynamo nicht ganz so viele Veränderungen geben wird in der Startelf im Vergleich zum 60-Spiel. Bei uns fehlt Vinko Scharpiner, das muss man sagen, der im defensiven Mittelfeld ein Anker ist, auch ein Fixpunkt gewesen ist. Und das hat man gerade in den ersten Spielen im Jahr 2025 deutlich gemerkt.
Ja, das stimmt. Ich denke auch, die Aufstellung wird am Samstag ziemlich identisch sein. Ich könnte mir eine Veränderung vorstellen, dass Dominik Kotor eventuell auf links reinrutscht und Mika Bauer dafür auf der Bank Platz nimmt. Aber ansonsten gibt's wenig Anlass für Veränderungen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er an der Viererkette in der Abwehr, was jetzt hier in Dresden ein viel diskutiertes Thema in den Januar- und Februarwochen war, wer spielt Innenverteidigung, was könnte das ideale Pärchen sein. Dynamo hat ja ein bisschen ein Überangebot an Innenverteidigern, also mindestens vier, von denen ich behaupte, die bei jedem anderen Drittligisten wahrscheinlich zu jeder Zeit spielen würden. Ob das jetzt mit Andy Hodi und Lars Bünning die ideale Kombination ist, wird sich zeigen. Aber zumindest, glaube ich, müssten die halt auch mal ein paar Spiele miteinander machen, um da eine abschließende Bewertung zu treffen. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass die Viererkette so bleibt. Und dann gibt es Tatsache, bis auf den angesprochenen Wechsel vielleicht von Bauer zu Kotor, aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, da irgendwas zu tauschen, wenn dann alle verletzungsfrei durch die Woche kommen.
Und ich sag mal ganz ehrlich, ich gerade für die Innenverteidigung, für die neue Innenverteidigung, die Tino jetzt gerade schon erwähnt hat, mit Hoti und Bünning, wird es natürlich quasi der Elchtest dort im Ostseestadion, wie stabil das Ganze ist. Und ich hoffe nicht, dass die beiden aus Dresdner Sicht natürlich dann umkippen, wie der A-Klasse damals, sondern dass das stabil hält. Also weil das wird schon ein heißes Ding und das wissen sie auch alle hier in Dresden. Also das ist jedem bewusst, dass das somit das ambitionierteste Auswärtsspiel der Saison werden könnte.
Wobei mich schon mal interessieren würde, wie denn die Ausgangslage bei euch in Rostock ist, einfach auch die atmosphärische. In Dresden ist ja dann immer ordentlich Druck auf dem Kessel, auch auf den Spielern, die wissen, heute müssen sie eigentlich liefern oder heute sollten sie liefern. Und es ist ja auch nicht selten passiert in Dresden, dass man unter dieser Last dann ein Stück weit auch zusammenbricht. Wie fühlt sich's gerade bei euch an? Ich meine, ihr habt das beschrieben, die Aufstiegsplätze sind so ins Visier genommen worden und so halblaut laut ausgerufen worden und jetzt ist ein bisschen Resignation da, oder also ist die Rückrunde praktisch jetzt schon durch oder habt ihr...
Nö, der Relegationsplatz ist noch im Greifweite, oder?
Naja, deswegen sage ich ja, also so, ich meine so ein 5-0, ich habe ja in der Familien-WhatsApp-Gruppe, kann ich an der Stelle erzählen, mein Bruder, großer Hansa Rostock-Fan, seit Jahren schon, der hat dann gleich gesagt, lieber einmal 5-0 verlieren, als fünfmal 1-0.
Die typischen Sprüche, und tatsächlich muss man ja sagen, es hat sich ja gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil die anderen auch verloren haben. Also Saarbrücken hat verloren. Es waren so ein paar Ergebnisse, ne? Ingolstadt hat nicht gewonnen. So ein paar Ergebnisse, die dann für Hansa waren. Es war eigentlich eine verpasste Chance. Und die Spieler waren wirklich also richtig gefrustet. Also ich war ja in der Mixzone dann nach dem Spiel. Und da sind ja auch ganz viele junge Leute dabei. Und manchmal denkt man sich, am liebsten würde man den jetzt in den Arm nehmen und drücken, weil der so traurig ist. So, ne? Also die waren wirklich sehr, sehr niedergeschlagen und gefrustet auch über ihre eigene Leistung. Und teilweise haben sie auf mich auch so ein bisschen schockiert gewirkt, ne? Weil also es gab zum Beispiel dann eine Aussage von Cedric Hahnbrock, dass am Ende wurde gar nicht mehr miteinander gesprochen und jeder hat nur so ein bisschen für sich gespielt. Und das sah leider ja auch so aus, dass das irgendwie keine Mannschaft mehr war auf dem Platz. Wobei das bisher die große Stärke ist. Das gute Charaktere und eine gute Mannschaft. Und deswegen ist es schwer zu beantworten, Tino, wie jetzt die Stimmung ist. Ne? Da müsste man jetzt heute mit auf dem Platz sein, wie sie das jetzt verarbeitet haben in diesen 2 Tagen. Auf alle Fälle haben sie alle gesagt, dass sie wissen, was das Spiel jetzt bedeutet. Und die Fans haben ihnen es auch gesagt. Auch das haben mehrere Spieler gesagt, ne, dass sie da eine Ansage direkt in der Kurve bekommen haben. Ne? Dresden, ne, ihr wisst, was das bedeutet, gebt Gas und so. Also das ist ähnlich wie bei euch. Also um die Bedeutung wissen sie, wie sie damit umgehen, schwer zu beantworten.
Ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen so ein, es kann ein entscheidendes Spiel werden. Also nach dieser deutlichen Niederlage, klar, erwarten jetzt alle was. Dann ist es vielleicht sogar ein bisschen ungünstig, dass gerade jetzt das Derby kommt aus der Rostocker Sicht. Und ja, die Mannschaft muss jetzt einfach abliefern, um ja, ein bisschen die Balance bei den Fans irgendwie zu halten, die ja gerade auch sehr, sehr kritisch sind nach diesem verpatzten Spiel, gerade immer wieder mit sich einzelne Spieler rauspicken und sagen, oh, da brauchen wir unbedingt eine Verbesserung, warum wechselt er da nicht? Und ja, das Spiel Mannheim hat es nicht unbedingt besser gemacht.
Was mich mal interessieren würde an euch beide, in Rostock ist es so, dass sich die Fans dann ganz oft auf einzelne Spiele einschießen. Also das finde ich echt ganz, ganz schlimm. Da gibt es dann Foren, wo es für jeden Spieler so einen Filter gibt und dann werden die da teilweise fertig gemacht. Und es kam auch schon vor, dass die Nachrichten bekommen haben auf Instagram oder wo auch immer die da unterwegs sind, TikTok, keine Ahnung, dass der Verein sich dann sogar gezwungen gesehen hat, ein Statement abzugeben. Leute, wir sind ein Verein, haltet zusammen und hört auf mit Anfeindungen gegen einzelne Spieler. Also das macht ja auch was mit diesen jungen Menschen. So, wie ist das bei euch? Also gibt es da auch so eine Tendenzen oder wird das dann eher verallgemeinert?
Naja, in der Hinrunde, sage ich mal, fällt mir spontan Tim Schreiber ein. Weiß jetzt nicht, was er an Direktnachrichten über die sozialen Medien erhalten hat. Aber immer wenn er am Ball war, in dem, sage ich mal, Depri-Herbst, da hat man schon ein Krummeln im Stadion vernommen. Und da muss man aber sagen, ein Stück weit ist dann Tim Schreiber auch gestärkt, finde ich, aus der Situation rausgegangen, hat sich dem auch gestellt. Also man kann sich ja da als Spieler ein Stück weit eingraben und sagen, ich rede jetzt mit allen nicht. Schreiber ging erst recht an die Mikrofone, hat seine Situation erklärt, hat erklärt, warum er dies oder jenes so macht und dass es ein Stück weit auch ein Prozess ist. Und ich finde, er hat da sowohl an Renommee gewonnen und kam dann auch zu seiner alten Spielstärke zurück. Und wir sind ja in der Folge schon drauf eingegangen. Er war ein Stück weit so der heimliche, nicht Matchwinner, aber schon ein Garant mit, dass es am Sonntag diesen 5-2-Sieg gegen 1860 gab. Das fällt mir jetzt spontan als Beispiel ein, wie sich Fans, Publikum, Zuschauer, wie sich eine Masse an Einzelnen so abarbeitet. Ansonsten ist und bleibt Dresden natürlich immer sehr emotional, auch sowohl im Jubel als eben auch in der Kritik.
Und einer, der natürlich polarisiert, ist der Kapitän, aber keiner verkörpert so sehr Dynamo Dresden wie Stefan Kutschke, auch wenn er jetzt nicht mehr so häufig spielt und in der Startelf steht er für Dynamo Dresden. Und es gab ja gerade vor knapp einem Jahr diese perfiden Morddrohungen da gegen ihn. Und das hat natürlich was mit ihm vor allem, aber auch mit der Mannschaft damals in der Rückrunde gemacht. Und das ist auch ein Grund, nicht der Hauptgrund, aber das ist ein Grund, warum es dann zum großen Ziel nicht geklappt hat. Also an Stefan Kutschke reibt man sich auch gerne so ein bisschen. Aber wie gesagt, ein Großteil der Fans steht hinter ihm. Das hat man auch am Sonntag bei seiner Einwechslung auch wieder deutlich gemerkt. Hat man auch gemerkt, als er geehrt wurde vor dem Spiel, hat sein 150. Spiel im Dynamo-Trikot in Groß-Asbach gegen Stuttgart 2 gemacht. Und dafür wurde er dann am Sonntag geehrt. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler, auch wenn er manchmal nicht auf dem Platz steht. Aber für die Teamchemie ist Stefan Kutschke entscheidend.
Ja, bei uns ist es tatsächlich gerade, entwickelt sich das Ganze ein bisschen in die andere Richtung. Mit Torhüter Benjamin Upphoff hat hier gerade einen richtig schweren Stand. Hat ja am vergangenen Wochenende auch einen herben Patzer gehabt, der schließlich dann zu einem Gegentor, zu einem weiteren Gegentor, muss man ja sagen, geführt hat. Der wird quasi schon so ein bisschen seit Saisonbeginn ziemlich von den Fans ja geprüft und immer wieder ja doch sehr, sehr kritisch angesehen. Hat aber auch einen schweren Stand. Zuvor war ja Markus Kolke hier jahrelang der Torwart. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ, der jubelt nach einem gehaltenen Ball, nach einer Parade. War halt einfach ein ganz anderer Spielertyp. Und Benny Upphoff, der ist hingegen ja so ein bisschen ruhiger, ein bisschen auf sich eingestellt und ja, sah nicht immer ganz glücklich aus. Und das ist so ein bisschen aktuell der Spieler bei den Fans, der ja doch sehr im Fokus steht.
Jens erinnert mich ein bisschen an die Zeit nach Benny Kirsten, ne? Wo ja Praktisch jemand, der eine Ära geprägt hat, dann das Tor, gerade an Torhütern, reiben sich die Fans ja besonders gerne. Und in Dresden ist die Torwartposition immer eine, auf die man besonders schaut, eben auch aus der Tradition, wo wir dann auch schon weit in Vorwendezeiten sind, wo das losging.
Und wobei wir da richtig gute Torhüter hatten.
Ja, deswegen.
Auch in der Nach-Kirsten-Ära, da hatten wir einen Jannis Blaswig, einen Marvin Schwebe, auch einen Markus Schubert. Also Torhüter, die wirklich richtig gute Keeper eigentlich waren.
Ich meine, man sieht ja, wo Blaswig und Schwebe jetzt spielen. dass die damals praktisch hier Erfahrung in Dresden in der zweiten, in der dritten Liga gesammelt haben. Aber sie sind eben ganz andere Typen gewesen, nicht nur vom Spielstil, sondern eben auch von der ganzen Emotionalität auf dem Platz als ein Benny Kirsten. Und von daher fühlte ich mich jetzt gerade ein bisschen erinnert an die Situation. Wir hatten sie dann 2005 hier in Dresden, ne? Als das zu diesem Torwartwechsel kam.
Wie ist denn so die Stimmung rundherum im Verein? Mit Jürgen Wehland haben wir ja bei euch jemanden in der Geschäftsführung, den man auch hier in Dresden ganz gut kennt. Wie ist es so allgemein auch beim neuen Sportchef? Wie läuft's da in Rostock bei der Kogge?
Ja, gar nicht so einfach zu beantworten. Also es ist irgendwie immer noch, also es war ja ein Riesenumbruch, ne? Auch das hattet ihr ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Nach dem Abstieg hatten wir hier noch 7 Spieler unter Vertrag, mit dem Profivertrag. Der Sportdirektor war neu, der Trainer oder das Trainerteam war neu. Also Ben kann mich gerne korrigieren. Ich glaube, wir hatten von 13 Mitgliedern im Staff, waren 7 oder 9 oder irgendwie so, waren neu. Also auch da sehr, sehr viele. Dazu eben eine beinahe komplett neue Mannschaft. Wie Tino das gerade sagt, Veränderungen bringen dann ja auch immer Vergleiche mit sich, mit dem Vorgänger und was weiß ich. Und dann gibt es natürlich da auch in der Geschäftsstelle so eine Robert-Marien-Gruppe und eine Jürgen-Wehland-Gruppe und dann gibt es noch vielleicht welche dazwischen. Also die Stimmung ist, naja, also schwer zu beschreiben. Also jedenfalls ziehen da gefühlt nicht alle an einem Strang. Und es ist jetzt keine totale Ruhe oder so, ne? Und wie gesagt, ist schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Also so eine richtige familiäre Atmosphäre oder so würde ich da jetzt nicht wahrnehmen.
Aber das haben so Traditionsvereine vielleicht auch an sich, dass natürlich auch immer auch andere Themen mit reinspielen. Das ist ja hier in Dresden jetzt auch nicht anders, Tino.
Nee, wir haben ja demnächst bald eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die von der aktiven Fanszene per Unterschriftenaktion, also satzungsgemäß, eingefordert und jetzt auch einberufen wurde. Und da wird einfach mal darüber abgestimmt, ob denn Dynamo die ausgegliederten Fanshops sozusagen oder die Merchandising-Rechte für Fanartikel komplett in den Verein zurückholt. Und also die Geschäftsführung will es eigentlich nicht oder... Nicht eigentlich. Die Geschäftsführung will es gar nicht. Die Fans möchten es gern und berufen sich auf Mitgliederbeschluss von vor, Jens, sag's mir genau, 3, 4, 5 Jahren schon inzwischen, als das zum ersten Mal beschlossen wurde.
Über 5 Jahre.
Und jetzt kann man fast schon sagen, ist es wie eine kleine Machtprobe, wer das Ding jetzt durchzieht. Also die Mitgliederversammlung wird es im März geben, am 16. März. Der Beschluss der Mitglieder ist dann aber wiederum nicht bindend. Insofern ist das, was ihr aus Rostock beschreibt, ja ein Stück weit auch in Dresden immer noch Normalität, dass sich die Fans am Verein reiben, die Geschäftsführung einen Weg sucht und dass es eigentlich halt immer wieder sehr auch emotional zur Sache geht und manchmal der Fußball dann eben auch nur zur Nebensache wird. Und ich glaube, das verbindet dann beide Vereine, Rostock und Dresden. Eigentlich können sie es beide nicht leisten, so eine Nebenschaukriegsplätze aufzumachen. Und eigentlich müssten schon alle mehr an einem Strang ziehen, wenngleich das so ein bisschen Fußballromantik ist. Also da darf es natürlich auch mal atmosphärisch krachen, auch in den Gremien. Aber nach außen bräuchte man schon mehr Geschlossenheit, weil eigentlich weder Rostock noch Dresden hier irgendwas zu verschenken hat. Dafür ist diese dritte Liga viel zu umkämpft und dafür ist die dritte Liga eben auch nicht der Anspruch, den man in Dresden hat und ganz sicher auch nicht in Rostock.
Aber man merkt natürlich ganz, ganz deutlich, wir sind jetzt im dritten Jahr in der dritten Liga in Folge und es wird anders als in der Vorsaison nicht offen ausgesprochen, aber allen ist klar und bewusst, wohin die Reise gehen soll in dieser Saison und was das große Ziel ist. Endlich wieder zurück in Liga 2. Dort, wo man sich selber aussieht. Und das soll auch geschafft werden. Und natürlich, wenn es sportlich nicht läuft, wie zum Beispiel nach der Niederlage gegen Stuttgart 2, der Rückrundenstart war jetzt auch nicht der allerbeste. Du hast vorhin schon gesagt, 7 Punkte. Da hat man sich sicherlich auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber der sportliche Erfolg kann dann auch einiges kaschieren. Und wenn das im Frühjahr gut ausgeht, liegen sich hier definitiv alle in den Armen.
Da, glaube ich, gibt es wirklich unglaublich viele Parallelen. Also wir haben ja die außerordentliche Mitgliederversammlung
gerade hinter uns, oder was heißt die, es waren zwei, weil bei der ersten, die hat es einfach zu lang gedauert, dass es in die Wahl, die Nachwahl des neuen Aufsichtsrates gar nicht mehr durchgeführt werden konnte und dann es eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung geben sollte oder musste. Also auch da haben wir viele neue Leute im Aufsichtsrat, weil da mehrere Leute zurückgetreten sind und Auslöser waren, hieß es jedenfalls, dann Krawalle der Fans, die es jetzt leider auch wieder gegeben hat in Mannheim. Also ja, das ist dann halt schwierig, Tino, wie du sagst, Nebenkriegsschauplätze eigentlich völlig unangebracht, aber gibt's halt leider immer wieder und die stören natürlich und lenken ab und verhindern dann vielleicht auch, dass man so an einem Strang zieht, weil es dann Fans gibt oder auch Verantwortliche, die sich dann so ein bisschen vielleicht pro Fanseite stellen und das alles relativieren und sich nicht so klar davon differenzieren und andere finden das dann wiederum scheiße, sage ich jetzt mal ganz deutlich und ja, kann man eigentlich nicht gebrauchen. Andererseits braucht man eben auch natürlich die Fans und die machen ja auch beide Vereine irgendwie aus, ne? Das emotionale Umfeld.
Das ist aber sowieso meine große Hoffnung, dass das am Samstag auf dem grünen Rasen ausgetragen wird und dass wir über die Begleiterscheinung da nicht groß berichten werden. Das soll ein Fußballspektakel werden. Zwei Schwergewichte aus dem Fußball-Osten treffen da aufeinander. Und das soll ein schöner Clash werden. Das soll am besten Schwergewichtsboxen werden, aber bitteschön auf dem grünen Rasen. Also da freue ich mich auch total drauf. Aber alles andere brauche ich am Samstag nicht. Ich will mir den Polizeibericht aus Rostock dann ungern nochmal nach dem Spiel durchlesen oder am besten mit der Unterschrift keine besonderen Vorkommnisse.
Da sind wir uns wohl alle vier einig, würde ich mal sagen, Ben.
Auf alle Fälle. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Stimmung im Stadion echt grandios wird. Das Ostseestadion ist ausverkauft. Voller Gästeblock sieht man ja auch nicht so oft hier in Rostock. Es wurde ja schon angekündigt bei euch im Stadion, alle in Schwarz nach Rostock. Da ist man natürlich wieder enorm gespannt, was Dynamo da auch auffährt, aber auch die Hansa-Fanszene, was es einfach vielleicht auch für Choreos gibt. Aber ich bin mir ganz sicher, ja, das Stadion, das wird beben.
Gab ja auch mal eine Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Vergisst man dann immer wieder gerne. Die gab es bis in die späten 80er hinein. Ich habe mal nochmal nachgeguckt. Am 4. November 1988 ist die dann wohl in die Brüche gegangen bei einem 5:0 von Dynamo gegen den FC Hansa, weil da irgendwelche Fans wohl den Heimblock gestürmt haben sollen und ein Spieler von Dynamo Dresden soll dann auch noch eine Backpfeife bekommen haben. Also da gab es ein paar Vorkommnisse, aber bis zu dem Tag haben sich beide Fanlager super verstanden, haben sich auch gegenseitig unterstützt.
Das kenne ich auch so, Jens, aus Erzählungen und ich kann mich erinnern, ich wollte es nachgucken, habe ich vergessen, an den letzten Spieltag in Dresden, wo Hansa abschiedsgefährdet war und dann auch nur durch den Sieg von Erfurt gegen Unterhaching in der dritten Liga geblieben ist. Und das war auch, glaube ich, das letzte Spiel von Benny Kirsten, da wisst ihr dann zeitlich das besser einzuordnen.
Kirsten und Fjell.
Genau. Und dann waren die Dynamo-Fans nach dem Schlusspfiff für einen kurzen Moment ruhig, aus Respekt vor den Rostockern und haben darauf gewartet, dass die Stadiondurchsagen kamen und die Ergebnisse und der Tabellenstand. Und dann haben die Hansa-Fans kurz gefeiert, dass sie drin geblieben sind. Und danach hat dann erst Dresden wieder Benny Kirsten, Fiello und was weiß ich, wen auch immer, gefeiert und verabschiedet. Also irgendwie ist es so eine, glaube ich, so eine Art Hassliebe irgendwie.
Ich hätte mal noch zwei Stichpunkte aus Dresdner Sicht. Ihr habt vom grünen Rasen gesprochen. Das hat sich zumindest bis Dresden rumgesprochen, dass der zwar grün ist im Ostseestadion, aber es grüne Reste gibt, aber der Zustand insgesamt kein guter sein soll. Was ist denn da dran? Und soll sich Dynamo auf hohe Bälle lieber einstellen?
Ja, also ein bisschen Sprungtraining und ans Kopfballpanel können die Jungs auf jeden Fall. Wie sagt man so schön hier an der Ostsee, ihr kennt es ja auch, ist ja auch immer ein beliebtes Urlaubsziel. Wir haben hier viel Sand, so auch im Stadion, da wo eigentlich der Rasen sein soll. Also Beachsoccer ist es noch nicht, aber ja, es gibt aktuell ja doch, man kann schon sagen, akute Rasenprobleme ist hier auf jeden Fall ein Thema. Wir haben dazu jetzt auch erst gestern mit Amir Shapozadeh gesprochen, dem Fußballchef sozusagen. Der würde sich natürlich auch wünschen, dass da ja ein neues Gelauf ausgelegt wird. Da gibt's aktuell so ein paar Pläne, die im Hintergrund laufen, aber auf einen Nenner gekommen ist man da leider noch nicht. Und ja, man kann schon sagen, das ist ein, wie hat Nico Neithardt gesagt, ein ordentlicher Kartoffelacker.
Wir waren ja auch in Groß-Asbach, also nicht das, wir, sondern die Spieler waren mit dem Rasen nicht ganz zufrieden. Also, wobei der Trainingsplatz bei Dynamo, man hat ja sehr, sehr gute Trainingsbedingungen in der Akademie, natürlich jetzt auch schon dem Winter und den Temperaturen so ein bisschen Tribut zollen muss. Vielleicht aber auch gar nicht schlecht, dass man dann dort trainiert, um sich schon so ein bisschen daran zu gewöhnen, was einen dann am Samstag erwartet.
Genau. Und der zweite Punkt, der mich noch interessieren würde, aus Dresdner Sicht, Franz Pfanne ist ja Kapitän beim FC Hansa. Alter Dresdner, mit Niklas Hauptmann, glaube ich, in der Jugend zusammengespielt und noch mit dem einen oder anderen dazu. Welche Rolle spielt er? Mir scheint jetzt aber wirklich aus der Fernperspektive, er ist nicht ganz unumstritten, beziehungsweise ist jetzt nicht der Führungsspieler, den man außen so wahrnimmt. Aber wir haben das ja in Dresden vielleicht ähnlich. Vielleicht wirkt er ja nach innen. Ähnlich ist es ja mit Stefan Kutschke, der jetzt auch eher seltener spielt. Welche Rolle, welche Position nimmt Franz Pfanne ein beim FC Hansa?
Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass der Trainer den Kapitän noch vor der Pause ausgewechselt hat und kann das auch nicht nachvollziehen. Also ich finde, das macht man nicht. Also man kann da auch mal reagieren und Zeichen setzen, was er machen wollte mit diesem Dreifachwechsel. Aber doch dann bitte nicht den Kapitän, ich sag's mal ganz deutlich, enthaupten. Und bis dahin war mein Gefühl anders, Tino. Bis dahin hätte ich das nicht bestätigt. Ja, ich gesagt, absoluter Führungsspieler mit Marco Schuster zusammen und trotz aller Kritik auch Benjamin Upphoff. Die machen sich Gedanken, die gucken über den Tellerrand, die haben, deren Wort hat Gewicht in der Mannschaft. Und Franz stellt sich auch wirklich nach jedem Spiel, egal ob das gut oder schlecht läuft, und der hat auch immer eine Antwort, der duckt sich nicht weg oder so. Und seine Leistung war halt anfangs ein so lala, sagen wir mal. Und dann hat er sich aber stabilisiert. Ja, jetzt ist das echt schwer. Mir fällt das jetzt echt schwer, nach diesem einen Spiel, nach dieser einen Auswechslung, das jetzt zu beantworten, wie jetzt sein Standing ist. Bis dahin hatte ich gesagt, cooles Standing, absoluter Führungsspieler, hat die Rolle angenommen und wird akzeptiert. Aber
das würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Ich würde gar nicht mal das Mannheim-Spiel da so groß mit einbeziehen. Also am Anfang war er selbst auch unzufrieden mit sich, hat da auch einige Spiele echt keinen guten Auftritt gehabt, also keine gute Leistung gezeigt. Das hat er auch öffentlich dann geäußert in den Interviews, so wie Tommy sagt, stellt sich immer. Tommy bohrt aber auch eklig nach, also muss man auch dazu sagen. Aber ich finde schon, dass er mittlerweile hier echt anerkannt wird und auch angekommen ist jetzt langsam. Das Mannheim-Spiel, gut, das muss man jetzt vielleicht mal so ein bisschen ausklammern, aber auch gerade bei den Fans, glaube ich, wird er jetzt immer mehr und immer mehr auch als dieser Leader angesehen.
Und der Torschütze, also der Hansa-Torschütze, euer Torschütze aus dem Hinspiel, war ja auch eine spezielle Geschichte, weil er natürlich eine Dynamo-Vergangenheit hat. Was ist mit Naderi? Wie schlägt der sich so aktuell?
Ja, Naderi ist immer so ein Kandidat, der mal in der Startelf steht, dann wieder rausrotiert. Es wurde auch schon mit Doppelspitze gespielt, da zusammen vorne mit Sigi Haugen. So richtig festgespielt hat er sich noch nicht in der ersten Elf, hat aber immer wieder gute Phasen gezeigt und eben auch klar gemacht, weshalb er ja so ein Spieler war, der vor der Saison lange im Fokus war, worüber es viele Spekulationen gab, kommt er nun oder kommt er nicht. Wir hatten auch Podcast mit Oliver Neville, der ja sein Talentetrainer in Gladbach war. Der hat auch nochmal untermalt, wie gut dieser Junge eigentlich ist. Er ist ja auch noch recht jung, kommt dazu. Und ich glaube, der kann mit ein bisschen Kontinuität echt nochmal entscheidend werden.
Ja, ich glaube, also Ryan, der braucht einfach noch Zeit. Ne? Da merkt man das, dass der halt jung ist, dass das seine erste Drittligasaison ist. Also er hat noch gar keine Konstanz, also nicht innerhalb eines Spiels und schon gar nicht innerhalb einer Saison oder Halbserie, die er jetzt hier ist. Also der hat Talent, das sieht man. Ist hier und da ein bisschen hüftsteif und also dann verspringt ihm halt auch mal ein Ball oder so. Aber der hat so einen gewissen Instinkt für richtige Räume und kann als Zielspieler agieren, weil er eben auch groß ist, aber kann auch flach mit kombinieren sozusagen. Aber er braucht einfach Zeit, also das sieht man ganz deutlich. Und vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Franz Pfanne hatten wir gar nicht so lange her auch einen Podcast hier bei uns. Vielleicht mag der eine oder andere Dresdner da auch gerne nochmal reinhören, würden wir uns natürlich freuen. Und hat auch viele interessante Geschichten erzählt, auch aus Dresden.
So, der Ausblick für den Samstag: Rostock muss, Dynamo kann.
Also 1-1.
Würde ich, ja, aktuell so nach dem Stand der Dinge, könnte, glaube ich, Dynamo eher mit einem Unentschieden leben als der FC Hansa, oder?
Ja, sehe ich genauso. Gerade nach dem Spiel und gerade wo jetzt jeder sagt und immer wieder betont, jetzt muss es eine Reaktion geben nach diesem miserablen Auftritt wirklich in Mannheim. Also wenn Hansa das weiter verfolgen will und was ja hier überall im Hinterkopf ist, eben weil der Abstieg noch so frisch ist, das große Ziel zweite Liga, muss Hansa jetzt einfach auf Sieg gehen und irgendwie die 3 Punkte holen.
Was so ein bisschen Sorge bereitet ist, der Auswärtsstatistik von Dynamo Dresden, Tino, in solchen Ostduellen.
Die habe ich gar nicht parat. Es sieht nicht so gut aus. Nee, stimmt. War letzte Saison nie so.
Und auch in dieser Saison, ja. Im Schacht hat man verloren. Ja. Gegen Cottbus hat man gerade noch so den Punkt mitgenommen nach der prickelnden Schlussphase. Also auf der anderen Seite hat man in Rostock zuletzt eigentlich immer ganz gut ausgesehen.
Das wollte ich sagen. Also wenn man auf die letzten 5 Begegnungen zwischen beiden Teams guckt, dann hat Dynamo 2 Siege, es gab 2 Unentschieden und Hansa hat einmal gewonnen. Und die beiden Siege hat Dynamo hier im Ostseestadion geholt, jeweils mit einem 3-1. Also das dürfte euch ja eigentlich positiv stimmen.
Also es sind aller guten Dinge 3. Ich dachte, Jens, wo du auf die Ostduelle aller schlechten Dinge wären jetzt 3. Nee, aller guten Dinge sind 3. Es gibt das dritte 3-1 in Rostock.
Na, man war ja, wie gesagt, eine Weile jetzt nicht oben im Ostseestadion durch die Zeit, die Hansa in der 2. Liga gespielt hat. Liegt das letzte Duell ja ein kleines Weilchen schon zurück.
Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, Dresden hat die letzten 3 Spiele in Rostock jeweils 3-1 gewonnen. Wird eigentlich mal wieder Zeit, das zu drehen. Und tatsächlich glaube ich, dass wirklich das ganz Entscheidende ist, wie wird die Anfangsphase und wie ist der Spielverlauf. Ich glaube, es ist alles möglich. Also auch deutliche Siege in beide Richtungen, unentschieden. Ja. Also da ist wirklich alles drin. Es wird wirklich darauf ankommen, wie Hansa reagiert. Und wir kommen sicherlich jetzt gleich zum Ende. Was mich noch interessieren würde, Jens und Tino, was war denn oder ist euer erstes Spiel, an das ihr euch erinnert, Derby Rostock-Dresden? Es gab ja insgesamt bislang 67 Duelle. Die Bilanz spricht da auch klar für Dresden. 27 Siege, 17 Niederlagen und dementsprechend 23 Unentschieden. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich ein ganz besonderes Spiel. Das 3-1 zu Hause und Hansa erstmals und einzig ostdeutscher Meister, amtierender ostdeutscher Meister. 2 Freistoßtore von Juri Schlünz. Ich war noch ganz klein, aber ich war dabei. Wie ist es bei euch?
Ich glaube, ich war damals sogar bei diesem, als Knopf, bei diesem 5-0 zu DDR-Zeiten mit im Stadion. Wo ich mich richtig gut erinnern kann, ist der 2-1-Sieg, weil es ein wichtiger Sieg war, zu Bundesliga-Zeiten, in der ersten Bundesliga-Saison, wo beide Teams sich ja gegenüber gestanden haben. Und ich weiß auch noch, das war 2006, da habe ich schon beim Radio gearbeitet, da hat Dynamo in Rostock gewonnen, aber es hat nicht genutzt. Man ist trotzdem abgestiegen und ich habe nach dem Spiel Peter Packold gefragt, wie fühlen Sie sich, wie geht's Ihnen? Und das war in dem Moment natürlich die dämlichste aller Fragen. Der hat mich angeguckt und hat sie dann irgendwie ansatzweise mit einem halben Satz, so wie Peter Packold dann drauf war, beantwortet. Aber da ging es uns allen natürlich bescheiden, weil eben Haching damals gegen Bochum unentschieden gespielt hat. Das war das Unentschieden, was man gebraucht hatte. Da ist Dynamo abgestiegen. Also das waren die Duelle, an die ich mich erinnern kann.
Das ist das Spiel auch, was mir jetzt zuerst in Erinnerung kommt, wenn wir auf eine Vergangenheit Hansa gegen Dynamo ansprechen und auch das Abschiedsspiel Fjell-Kirsten. Das fällt mir immer wieder ein.
Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt mal auf die junge Hüpferschiene geht bei mir. Ich habe zwar schon Vorerinnerungen, aber das Spiel, was wirklich präsent bei mir im Kopf ist, ist tatsächlich aus der Saison 2015-16, der 31. Spieltag. Da gab es ein 2-2 in Dresden. Und da hat Hansa, glaube ich, kurz vor Schluss in der 81. Minute den 1-1 Ausgleich gemacht. Eigentor Marco Hartmann. Und dann war ich irgendwie so happy, so glücklich, noch als kleiner Bub auf der Couch geguckt. Und dann macht Robert Andrich da kurz vor Schluss das 2-1. Und ich dachte, ey Mann, so eine Kacke, schon wieder gegen Dynamo verloren. Aber dann gab es eben noch diese 90. Minute, wo Maximilian Altschwede irgendwie ein ganz kurioser Freistoß irgendwie Donner aufs Tor zieht. Und wie der Pechvogel Hartmann fällt das Ding da ab. Und alle Hansa-Spieler laufen vor die Gästekurve und jubeln da ausgelassen. Das ist vor allem bei mir besonders im Kopf gewesen.
Das stimmt. Das ist natürlich tatsächlich ein besonderes Spiel, weil es, glaube ich, auch das ziemlich einzige Tor von Robert Andrich in seiner Dresdner Zeit gewesen ist. Und wenn man sieht, was der für eine Karriere dann hingelegt hat, da staunt der eine oder andere oder ganz viele hier in Dresden immer noch, weil Robert Andrichs Zeit hier bei Dynamo war jetzt keine ruhmreiche. Aber das Tor, damals mit blondierten Haaren, ist mir auch noch wirklich in Erinnerung. Und dann fehlt noch der Ausgleich, ja.
Ja, das mit den blondierten Haaren hat er aber konstant immer mal wieder beibehalten.
Das stimmt, aber damals sorgte das in Dresden, Jens, du erinnerst dich, das war dann noch so das i-Tüpfelchen, bringt schon keine Leistung und hat jetzt noch eine andere Haarfarbe. Das kam jetzt nicht bei allen gut an.
Der Friseur hatte halt andere Ideen, so von daher. Männer, das hat Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, wir freuen uns auf den Samstag, haben ein bisschen hoffentlich Appetit machen können, auf der einen wie auf der anderen Seite für das Spiel. Klar, dass die Daumen jetzt am Samstag unterschiedlich gedrückt sind, das ist logisch, das versteht sich von selbst, aber ich glaube, auf so ein spezielles, auf so ein besonderes Spiel kann man auch schon mal in der Form Vorfreude schüren.
Auf alle Fälle, also wir können das nur zurückgeben, Jens. Vielen Dank, hat auch uns Spaß gemacht und wir sind aber sowas von gespannt aufs Spiel. Ben wird im Stadion sein, ich habe Urlaub, verabschiede mich nach dem Podcast.
Wo geht's denn hin?
Das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil tatsächlich ist es gar nicht weit weg von euch.
Herzlich willkommen. Auch in Sachsen kann man Urlaub machen.
Ja, Hansa kommt ja aus Sachsen quasi, ne? Aber das ja, klar. Thema dafür
schönen Gruß nach Lauter.
Haben wir jetzt keine Zeit mehr.
Schönen Gruß nach Lauter.
Genau. Ja, vielen Dank.
Männer, also vielen, vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat mit euch und wir freuen uns. Vielleicht machen wir das ein weiteres Mal. Das hängt natürlich davon ab, wo beide Vereine in der kommenden Saison spielen.
Gerne in der zweiten Liga. Liebe Leute, vielen Dank, bis dahin.
Kein Widerspruch.
Ciao.
Macht's gut.
Ciao. Tschüss.
Der Fisch ist geputzt, oder Tino? Jetzt haben wir's. Jetzt sind wir eingestimmt auf den Samstag im Ostseestadion. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, ob ich am Samstag auch schon Kamillentee trinke. Notfalls nehme ich mal einen Beutel mit, ob es in Rostock welchen gibt.
Das weiß ich jetzt gar nicht so. Aber wo du sagst, der Fisch ist geputzt, genau. Heute Fisch geputzt und Samstag dann die Kogge versenkt. Jetzt können wir ja wieder offen reden.
Jetzt sind wir
die
wieder
Kollegen
unter uns.
Sind ja raus aus der Schalte.
Ja, also ich, so ein Auswärtssieg in Rostock, du kannst dir vorstellen, was das hier nochmal auslösen würde. Also ich sag mal, dann könnte man so auch ein bisschen Kontinuität und Konstanz reinbekommen. Dann will ich vom nächsten Spiel noch gar nicht sprechen, denn das wird dann wieder das Kontrastprogramm. Und das ist ein ganz gefährliches Kontrastprogramm
insofern,
mit dem SC Verl, aber ja, eins
insofern,
nach dem anderen.
A, schauen wir von Spiel zu Spiel und nennen jetzt nochmal das Kernwort für diese Folge Stabilität und Konstanz. Das sind dann zwar jetzt zwei Kernworte, aber sie beschreiben es, glaube ich, ganz gut. Stabilität und Konstanz, darauf kommt es jetzt an.
Und auf Softeis, das will ich hier auch nochmal sagen, auf Softeis im Sommer mit Tino Meyer, mit ihrem Eismann Tino Meyer.
Sag ruhig nochmal Tino Cinelli oder wie auch immer du mich
Tino Gelati.
Ach, okay, sehr gut. Aber weil du mich das ja gefragt hast, ich kann dir das an der Stelle ja gerne erzählen, hier wird ja immer wieder kritisiert, dass ich selten antworte oder zu selten, dass unsere Konversation zwischen den Folgen manchmal auf ein Minimum reduziert wird. Wir hatten ja, aber zuletzt bin ich ja darauf angesprochen worden, nach der Vertragsverlängerung von Robin Meissner, wann es denn Softeis gibt. Und darauf hatte ich Tatsache noch nicht geantwortet. Jens, Softeis esse ich noch lieber als Vanilleeis.
Oh.
Softeis ist mein liebstes Eis.
Na, da kannst du ja jetzt schon mal gucken, wo du so einen Softeiswagen oder so eine Softeisstelle herbekommst, damit du im Sommer für uns alle ein schönes Softeis zapfen kannst. Das zapft man doch, oder?
Ich glaube, ich werde Robin Meissner zujubeln, wenn er dann am ersten Spieltag in der neuen Saison, ob er eingewechselt wird oder von Anfang an spielt, das ist eigentlich egal. Aber er wird auf mindestens 13 Saisontore in der Saison 24/25 zurückblicken können. Und da werde ich ein zufriedenes Grinsen im Gesicht haben und mir ein Softeis holen. Ja, genauso wird es werden.
Der Mann klappt noch dran. Tino, ich will dich davon nicht abhalten. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich hoffe, an der Ostseeküste ist es nicht ganz so kalt wie letzten Sonntag. Wobei, wenn uns die Dynamos dann mit so einem schönen Fußballspiel erwärmen, soll es mir auch recht sein.
Genau, so ist es.
Pass gut auf dich auf und denk an die Feinstaubwerte.
Und du denkst an den Tee, in diesem Sinne.
Tschüss.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.